die erste Geschichte von Prinz Jonathan, über die wir heute eine Predigt hören, steht im 1. Samuel-Buch, Kapitel 14 bis zum Vers 23. Jonathans Überraschungserfolg ist das hier überschrieben. Die Philister hatten eine Abteilung ausgeschickt, die den Talübergang bei Michmas sichern sollte. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn von König Saul, zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Philisterposten dort drüben. Seinem Vater verriet er nichts davon. Saul befand sich zu diesem Zeitpunkt am äußersten Ende des Gebiets von Gibeah unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz. Er hatte etwa 600 Mann bei sich. In seiner Begleitung war auch der Priester Ahia, der Sohn von Ikabods Bruder Ahitub. Er war ein Enkel von Pinhas und Urenkel von Eli, der in Shiloh dem Herrn als Priester gedient hatte. Ahia trug das priesterliche Schulterkleid. Auch von den Männern Sauls wusste keiner, dass Jonathan weggegangen war. An der Stelle, an der Jonathan das Tal überqueren wollte, ragte auf jeder Seite eine Felsspitze auf. Man nannte die beiden Felsen Bozetz und Senne. Der eine erhob sich wie ein Pfeiler im Norden auf der Seite von Michmas, der andere im Süden auf der Seite von Geba. Jonathan sagte also zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast. Ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. Jonathan sagte, wir gehen auf sie zu, und zwar so, dass sie uns sehen müssen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, stehen bleiben, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind, und steigen nicht zu ihnen hinauf. Sagen sie aber, kommt herauf zu uns, dann klettern wir hinauf. Das soll das Zeichen für uns sein, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen den feindlichen Posten. Als die Philister sie sahen, sagten sie zueinander, seht nur, da kommen ein paar Hebräer aus ihren Löchern gekrochen, in die sie sich versteckt hatten. Sie riefen den beiden zu, kommt herauf zu uns, wir haben ein Wörtchen mit euch zu reden. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, mir nach, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Jonathan kletterte auf allen Vieren hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Da fielen die Philister vor Jonathan einfach um und der Waffenträger, der hinter ihm herging, tötete sie. Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister erledigten Jonathan und sein Waffenträger an die 20 Mann auf kleinstem Raum. Alle Philister packte das Entsetzen, die im Lager und die im Gelände, das ganze Heer, auch die Wachposten und alle, die zur Plünderung ausgezogen waren. Als dann auch noch die Erde bebte, brach unter ihnen eine Panik aus, die Gott geschickt hatte. Die Späher Sauls in Gibeah bemerkten die Unruhe im Lager der Philister. Saul befahl seinen Leuten, seht nach, wer von uns fehlt. Es stellte sich heraus, dass Jonathan und sein Waffenträger nicht da waren. Da befahl Saul dem Priester Ahia, bring die Lade Gottes her. Die Bundeslade war nämlich im Lager der Israeliten. Aber während Saul noch mit Ahia sprach, steigerte sich der Tumult im Lager der Philister so sehr, dass Saul zu ihm sagte, nein, lass es. Und Saul und seine Leute sammelten sich und stürmten los zum Kampf. Als sie das feindliche Lager erreichten, sahen sie, dass dort einer gegen den anderen kämpfte. Es herrschte eine ungeheure Verwirrung. Die von den Hebräern, die bisher zu den Philistern gehalten hatten und auf deren Seite in den Kampf gezogen waren, wechselten jetzt die Front und schlossen sich den Israeliten unter der Führung von Saul und Jonathan an. Als die Israeliten, die sich im Bergland von Ephraim versteckt hatten, von der Flucht der Philister hörten, setzten auch sie alle ihnen nach. So schenkte der Herr an diesem Tag Israel einen großen Sieg.
Wann ist ein Mann ein Mann? Ich wollte eigentlich ursprünglich 5 Predigten machen, aber in Rücksichtnahme auf die Frauen habe ich mich jetzt auf 3 beschränkt. Machen wir 3, zu diesem Thema. Würden wir heute Morgen unter uns eine Umfrage machen, was ist ein Mann, was macht ein Mann aus, dann würden wir ganz verschiedene und ich bin überzeugt auch viele widersprüchliche Antworten bekommen. Männer bekommen manchmal den Eindruck, dass die Frauen genau wüssten, wie sie zu sein hätten. Männer leiden oft darunter, dass ihr Ruf bei den Frauen nicht sonderlich gut ist. Das bessere Geschlecht, so bekommt man manchmal den Eindruck, sei das weibliche Geschlecht. Würden die Männer mehr von den Frauen lernen, dann wären sie ganz in Ordnung. Die Männer wissen, von was ich spreche. Das kommt tatsächlich bei den Männern oft so rüber und ich werde dann auch mal in dieser Reihe, am Schluss Männer zeigen Emotionen, werde ich auch mal noch etwas zu diesem Thema sagen, von den weiblichen Anteilen im Mann. Von denen halte ich nämlich gar nichts, aber das sage ich dann in 3 Wochen etwas. Die Frauen, das bessere Geschlecht. Vielleicht kommt daher der Hang der Frauen am Mann rumzunörgeln. Er soll so werden, wie sie es sich vorstellt. Und der Mann soll bitte sie so annehmen, wie sie nun ist. Heute kann eine Frau über einen Mann sagen, was sie will. Die Leute werden tendenziell schmunzeln. Und jeder Mann wird sich hüten, dagegen etwas zu sagen. Würde er das tun, würde sich das negative Bild über ihn verstärken, die können nicht einmal mit Kritik umgehen. Wagt es hingegen ein Mann, etwas Kritisches über die Frau allgemein zu sagen, muss er sich darauf gefasst machen, dass ein Heer von Frauen sich über die Männer hermacht. Ihr müsst einmal sehen, wenn ihr in Bibliotheken oder Buchhandlungen geht, wie viele Bücher es gibt, wo sich Frauen mit Männern beschäftigen. Und da müsst ihr mal sehen, wie viele Bücher es gibt, wo sich Männer mit Frauen beschäftigen. Natürlich überzeichne ich das etwas, aber es geht unbestritten in diese Richtung, auch unter Christen. Kürzlich erwähnte ich in einem Gespräch, dass ich es sonderbar fände, und da waren alles Christen am Tisch, und ich bin mit dieser Geschlechterfrage natürlich auch noch verstärkter konfrontiert, weil ich ja in der Singlearbeit auch tätig bin und da die Geschlechterfrage eine ganz wichtige ist und dass dort auch ganz sehr stark solche Sachen zum Ausdruck kommen. Also, ich sagte an diesem Tisch in den Ferien, das war dieses Jahr in der Single-Ferienwoche, dass ich es sonderbar fände, zugegeben, manchmal bin ich auch gerne etwas provokativ, aber das muss man, dass man überhaupt mal die Problematik erkennt, dass man die Aussage in der Bibel, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, dass man über diese Bibelstelle so viel Aufhebens macht. Ständig kommt ja das, wie das Hauptproblem in der Beziehung ist. Sonderbar finde ich das, weil, so sagte ich, ich hätte nie gehört, dass sich ein Mann über die Aufforderung von Paulus ein großes Aufhebens macht, der verlangt, dass der Mann die Frau so liebt wie Christus die Gemeinde, der das Leben für sie gelassen hat. Fand ich toll, was ich da gesagt habe, oder? So sich der Mann, vom Mann, mal Kontrapunkt. Das ist seine Frau am Tisch. Und gab für mich eine ganz typische Antwort, ich habe es ihr auch gleich gesagt. Sie sagte sofort, meinst du, die Männer würden sich über so etwas überhaupt Gedanken machen? Und das hat sie im Ernst gemeint. Das war keine Anekdote. Dann habe ich gesagt, genau siehst du, genau das ist das Typische. Ihr Frauen traut uns Männern nicht einmal zu, dass wir uns über solche Dinge Gedanken machen. Die Männer sind stärker verunsichert, als wir uns dessen bewusst sind. Und was Herbert Grönemeyer, und vermutlich haben alle an das Lied gedacht, als sie diese diese Titel der Predigtreihe, ich habe die natürlich bei ihm geklaut. Mir ist ja das auch im Fleisch und Blut über das Lied von Grönemeyer. Wir haben das auch mit unserem Männerchor schon gesungen. Aber ich werde es nicht vorsingen, ich werde auch nicht Grönemeyer auslegen in diesen drei Predigten. Aber die Verunsicherung der Männer in ihrer Rolle in der Gesellschaft, auch gegenüber der Frau, ist größer, als man das vielleicht sich bewusst ist. Und was Herbert Grönemeyer mit seinem Lied angesprochen hat, ist die Frage des Mannes, der in seinem Rollenverständnis verunsichert ist. Im Refrain heißt es, Männer haben es schwer, nehmen es leicht, außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage beschäftigt, wenn Männer in sich gehen, und das können Männer, das kann ich euch garantieren, mehr als wir denken. Der heutige Mann ist verunsicherter in seiner Rolle als noch vor 20, 30 Jahren. Gerade die jungen Männer, weil sie ständig mit diesen verschiedenen Rollen konfrontiert sind und ihre Position finden müssen, und weil sie ständig unbewusst die Mitteilung bekommen, wir sind nicht so ganz okay, wir müssen noch viel mehr an uns ändern. Und nun möchte ich in dieser Reihe aufgrund einiger Erlebnisse im Leben von Jonathan einige Punkte zu diesem Thema ansprechen. Ich denke, dass es auch für die Frauen hilfreich sein wird, nicht, dass sie nachher wissen, was sie dann ihren Männern sagen sollen, wie sie zu sein haben nun nach meinen Predigten, sondern ich denke, dass dieses Sonntagsquattro für das Glaubensleben beider Geschlechter hilfreich ist. Jonathan war der Kronprinz, ein Sohn Sauls, des ersten Königs Israels. Jonathan gehört in meinen Augen, deshalb habe ich den Untertitel auch so gewählt, zu einem der großartigsten Glaubenshelden in der Bibel. Und weil dem Schatten Davids steht und unter dem schlechten Vorzeichen seines Vaters, ist er in meinen Augen einer der verkanntesten Helden in der Bibel. Von Saul, seinem Vater, kann man das leider nicht uneingeschränkt behaupten. Als Saul sein Königtum antrat, musste er zuerst den Beweis erbringen, dass er für dieses Amt fähig ist. Er musste sich die Anerkennung und Autorität seines Volkes verdienen. Er musste zeigen, dass er in der Lage war, das Land zu verteidigen und eine Politik zu betreiben, die der Bevölkerung zugutekommt. Israel war in keiner einfachen Situation. Wir sehen hier das Kernland und sehen eigentlich auch hier Land, das zu Israel gehören sollte, das von anderen besetzt war. Und zuerst schlug Saul eine Schlacht gegen die Ammoniter und hatte Erfolg und dadurch auch die Anerkennung des Volkes gewinnen können. Er kämpfte an vorderster Front, denn Könige saßen damals nicht in ihren Palästen und ließen ihre Armeen kämpfen, sondern Könige funktionierten wie Feldherren, die an vorderster Front kämpften, und das tat Saul. Und Jonathan begleitete seinen Vater, und sie waren übrigens die einzigen beiden Kämpfer, die Waffen aus Eisen hatten. Und nach dem Sieg über die Ammoniter bedrohten die Philister das Land Israel hier. Übrigens, Israel ist damals wie heute immer umkämpft, immer bedroht von Völkern um sie herum. Also nach dem Sieg ging es los gegen die Philister. Und die Philister waren sehr gut ausgerüstet, denn sie hatten Waffen aus Eisen. Aber sie waren nicht nur gut ausgerüstet, sie waren außerordentlich stark. Die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Streitwagen mit 6000 Mann Besatzung, also auf jedem Streitwagen 2 Mann. Und ihr Heer war so unzählbar wie die Sandkörner am Meeresstrand. Sie bezogen ihr Lager bei Michmas, östlich von Bet Aven. Also es war eine ungeheuer starke Armee. Und die Armee Sauls dagegen. Wer hat noch im Kopf, wie groß das die war? Wir haben es gehört. Wie viele Männer hatte Saul noch bei sich? 600 Männer. Das ist ja ein Witz. Die haben allein 3000 Streitwagen mit Doppelbesetzung. Plus Soldaten, die man gar nicht mehr zählen kann, weil sie so viel sind. Und der Saul hat noch 600 Männer, hatte vorher auch noch ein bisschen mehr, aber die sind dann auch gegangen, die hatten dann Schiss und sind verschwunden. Noch mit 600 Männern stand er da. Das ist doch ein Irrsinn. Die Niederlage scheint hier programmiert. Die Männer von Saul waren auch entsprechend demoralisiert. Doch Jonathan ließ sich durch diese bedrohliche Übermacht nicht einschüchtern. Er schlich sich mit seinem Waffenträger weg, um den Wachtposten bei Michmas anzugreifen. Nüchtern betrachtet ist das sehr leichtsinnig. Ich weiß nicht, was ihr Jonathan geraten hättet, wenn er gekommen wäre und gesagt, du, ich gehe mit meinem Waffenträger mal schnell zu den Philistern rüber. Die haben ja nur, weißt du, nur 3000 Streitwagen, 6000 Soldaten und dann unzählbar, und wir sind ja zu zweit. Oder? Sie sagt, hey, das ist eine Schraube locker. Das ist doch undenkbar. Wie kann man nur auf so eine absurde Idee kommen? Und damit setzt natürlich Jonathan sein eigenes Leben und das Leben seines Waffenträgers aufs Spiel. Es war eine lebensgefährliche Aktion. Aber Jonathan geht das Risiko ein, denn er weiß, dass es für Gott kein Problem ist, mit zwei Leuten eine so große Armee zu schlagen. Das ist ja unglaublich. Eine bestens ausgerüstete Armee. Und seinem Waffenträger sagt er einfach, vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Aber es waren nicht nur viele oder wenige, es waren nur zwei. Nein, ich sage es nicht, ich darf nicht sein Wort sagen. Es waren einfach nur zwei. Das ist in meinen Augen nicht einmal wenig, das ist ein Irrsinn, so etwas. Was für ein Glaubensheld war dieser Jonathan? Ich meine, nichts gegen David, aber David ist gegen einen angetreten, wohl gegen einen Riesen. Aber Jonathan ist gegen eine ganze Armee angetreten mit seinem Waffenträger. Was für ein Glaubensheld. Er traute Gott wirklich alles zu. Er weiß zwar, es könnte sie das Leben kosten. Er hat keine Garantie von Gott, dass er das tun würde, aber er wusste, Gott kann. Und wenn er will, kann er sein Volk von den Philistern befreien. Schließlich sind sie ja das Volk Gottes. Das Volk, das einen starken Gott hat. Das war seine Sichtweise. Das ist typisch, was wir hier sehen, für Situationen auch im Leben von uns Christen. Wir stehen oft vor Bergen, die unbezwingbar sind. Wir können resignieren oder wir können Gott vertrauen und den Stier bei den Hörnern packen, denn Gott ist nichts unmöglich. Das glauben wir zwar, theoretisch, aber wir müssen uns schon fragen, ob wir das auch in der Praxis glauben. Weil das zu glauben, dass das Gott tun kann, ist noch etwas anderes, als dann wirklich dorthin zu gehen und dorthin zu stehen und mal zu warten, was jetzt die Philister tun, wenn sie mich sehen. Glaube erfordert von uns immer genau das, was Jonathan tut, ein Stück weit einen Schritt zu tun in das Ungewisse, ohne jetzt schon die Sicherheit voll auf seiner Seite zu haben. Leben wir wirklich so oder kollabieren wir vorher sagen, ja, wir glauben es ja, aber wenn Gott nicht das und das und das macht, dann bleibe ich jetzt. Oder denken wir auch an unser Gemeindeleben. Gern hätten wir ein Gemeindezentrum. Jetzt gucken wir auf unsere Abrechnung, die ja im Moment ja noch sehr erfreulich sind, aber trotzdem. In Zürich ein Gemeindezentrum für eine Gemeinde in unserer Größe, das ist doch fertiger Irrsinn. Wer kann denn so etwas schon glauben? Trauen wir, dass Gott gar nicht zu, oder trauen wir es Gott zu? Vertrauen wir, dass er irgendwie, irgendwo, wenn er eine Armee von dieser Größe durch zwei Mann den Sieg schenken kann, kann er auch einer Gemeinde in unserer Größe, in dieser Stadt ein Zentrum schenken, wie auch immer. Ich weiß, das Geld reicht nicht, wir haben kein Geld auf der Konto, wie auch immer. Egal, die Frage, die sich uns stellt hier bei Jonathan, ist, ob wir Glaube, nur Glauben im Sinn von, dass wir glauben, dass Gott könnte, oder dass wir den Glauben, dass wir den ersten Schritt tun, mit dem Risiko, dass es schief gehen kann. Aber wir vertrauen Gott. Der Waffenträger ist einverstanden, auch ein Held. Er ist bereit, im schlimmsten Fall mit Jonathan zu sterben. Und so treffen sie eine Abmachung. Wenn die Philister sagen, kommt her, so ist das für sie das Zeichen zum Angriff. Und für sie die Gewissheit, Gott hat es jetzt in unsere Hände gegeben. Sagen sie, bleibt stehen. Bleiben sie stehen. Und das hätte vermutlich ihren Tod bedeutet. Dann ging es los. Sie zeigen sich den Philistern. Und das Erste, was ihnen nun begegnet, ist Spott. Einfach purer Spott, der Spott von arroganten und selbstsicheren Leuten, die meinen, nichts könnte sie von ihrem hohen Sockel runterholen. Seht nur, da kommen ein paar Hebräer, zwei, aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Diese paar Hampelmänner da, einige, die sind alle irgendwo verkrochen in den Löchern, und zwei kommen jetzt, guckt mal. Sie hatten einen riesen Spaß mit den beiden. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Und wie sind wir empfindlich auf Spott? Nur der leiseste Hauch von Spott, der uns begegnet, wenn wir vom Glauben an Jesus sprechen, kann uns schon mundtot machen. Eben hat man sich entschlossen, mutig voranzugehen, und das Erste, was einem begegnet, ist Spott und Hohn. Hätte Jonathan vorher seinem Vater über sein Vorhaben orientiert, hätte dieser mit seinen Leuten vermutlich nicht groß anders reagiert. Die Philister machen sich also einen Spaß mit den beiden. Und manchmal kann ein solcher Spott aus den eigenen Reihen oder aus fremden Reihen dazu führen, dass wir ein Projekt, das im Glauben begonnen wurde, aufgegeben wird, bevor es zur Ausführung kam. Weil alle rundherum sagen, nee, das geht gar nicht, unmöglich. Bevor man überhaupt überlegt, wie man das machen könnte, muss man schon gegen alle Unmöglichkeiten kämpfen. Jonathan lässt sich aber nicht einschüchtern. Als die Philister ihn auffordern, er soll zu ihnen hochkommen, war ihm klar, jetzt hat Gott die Philister in meine Hände gegeben. Und tatsächlich, er konnte die Wachleute niederschlagen. Sie sind sozusagen wie hingefallen, heißt es. Und das ganze Trupp, diesen Wachtrupp, diesen Vorposten, konnte er bodigen mit seinem Waffenträger. Und es entstand unter den Philistern ein komplettes Chaos. Alle Philister packte das Entsetzen. Die im Lager und die im Gelände, das ganze Heer, auch die Wachposten und alle, die zur Plünderung ausgezogen waren. Als dann noch die Erde bebte, brach unter ihnen eine Panik aus, die Gott geschickt hat. Das ist alles unplanbar, was da geschehen ist. Das ist alles surreal. Dass diese Armee, am Schluss kämpften die Philister, bekämpften sich dann noch gegenseitig. Das war ein riesen, absolut riesiges Chaos. Diese beiden Männer, weil sie Gott vertrauten, haben sie das ausgelöst. Gott schickte sogar ein Erdbeben, das konnten sie ja gar nicht vorhersehen. Hätten wir Jonathan gefragt, ja, wie denkst du denn, wie das Gott machen wird, wenn du dort erscheinst? Jonathan gesagt, weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass er auf die Idee gekommen ist, dass Gott dann noch ein Erdbeben schickt, um die ganzen Philisten noch einmal so ein bisschen fundamentaler zu schütteln. Wenn wir mutig etwas anpacken, kann Gott in unvorstellbarer Weise wirken. Gott ist eben nichts unmöglich. Männer sind für solche mutige Taten prädestiniert. Das heißt aber nicht, dass Frauen zu solchen Taten nicht fähig wären. Das will ich ja nicht gesagt haben. Es ist jedoch in erster Linie Sache der Männer, mutig in den Kampf zu ziehen. Hätte Jonathan diesen Mut nicht gehabt, so hätte Israel gegen die Philister verloren. Gott wirkt immer wieder durch Menschen, die bereit sind, im Vertrauen auf ihn etwas zu riskieren, oder nicht nur etwas, sondern alles zu riskieren. Und nicht nur in Gedanken, sondern in Tat. Es sind Leute, die nicht um ihre Ehre kämpfen, sie tun das, weil sie damit Gott ehren und ihm dienen wollen. Und wie wir im Laufe dieser Predigtreihe noch sehen werden, ging es Jonathan, das sehen wir in der nächsten Predigt, in keiner Art und Weise um seine eigene Ehre. Überhaupt nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Menschen, die im Reich Gottes viel erreicht haben, großer Segen waren und Gott hat sie auch beschenkt. Und dann gibt es immer wieder Leute, die beginnen die Leute an, nach hinten und vorne zu kritisieren. Aber wisst ihr, was ich manchmal denke, was diese Leute nicht sehen? Sie sehen die Risiken nicht, die einmal eingegangen sind. Dass sie mal einmal oder mehrmals im Leben alles auf Gott gesetzt hatten und bereit waren, alles zu verlieren und Gott die Ehre zu geben. Da muss man immer vorsichtig sein, wenn wir Leute kritisieren, da muss man vielleicht dann noch mehr in das Leben hineinschauen. Nun, wie werde ich nun mutig und stark? Sind Jonathan und einige weitere Glaubenshelden einfach Ausnahmen? Schließlich waren die restlichen 600 Männer nicht so mutig wie Jonathan. Aber wenn wir von Mut und Stärke im Leben eines Christen sprechen, dann geht es nicht um solche, sagen wir mal, große Abenteuer. Das kann dann und wann mal vorkommen, wie auch im Leben von Jonathan. Mut zeigt sich da in erster Linie, wo Menschen die Anweisungen Gottes entschlossen befolgen. In diesem Sinne ermuntert Gott Josua vor der Eroberung Kanaans: Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat, und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Also es braucht offenbar Mut, das zu tun, was Gott gefällt. Und Gott ermutigt ihn: Sei mutig und entschlossen, das zu tun, was ich Mose gesagt habe und was im Gesetz steht. Und darum geht es, dass wir unbeirrt und mutig Gottes Willen tun. Gott forderte Josua sogar dazu auf, Tag und Nacht sein Gesetz zu studieren. Sicher, Josua gehörte ebenfalls zu den speziellen Menschen. Trotzdem war er nur ein Mensch wie wir. Was ihn speziell machte, war das Vertrauen, das er in Gott setzte. Das war das Spezielle und da kann jeder von uns speziell sein. Jeder. Wie werde ich als ganz normaler Christ mutig und stark? Und auf vier Punkte möchte ich hier kurz eingehen. Ich werde stark, indem ich auf Gott schaue. So hat es Jonathan gemacht. Er schaute auf Gott, nicht auf die Philister und schon gar nicht auf die 600 Mann. Hätte er das gemacht, wäre er in eine tiefe Depression gefallen. Nein, er schaute auf Gott. Er rechnete mit den Möglichkeiten Gottes, aber nicht nur das. Auf Gott schauen heißt auch, sich an das erinnern, was Gott wichtig ist, und entsprechend zu handeln. Mose gehörte auch zu diesen mutigen Kämpfern. Und was machte ihn mutig? Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Er hat nicht darauf gesehen, was ihm der Pharao antun könnte, wenn er flieht. Er hat auf den gesehen, der unsichtbar ist. Steht im Hebräerbrief. Auch Paulus lebte so, dass er auf Gott schaute. Es war ihm viel wichtiger, was Gott über ihn denkt, als das, was Menschen von ihm denken. Das ist eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft. Ich habe gestern wieder gehört, im Moment ist diese ganze Schönheitskult ist voll im Boom. Auch Männer, es gibt immer mehr Männer, die Schönheitsoperationen machen. Also wir werden getrimmt, auf das Äußerliche zu sehen und uns daran zu orientieren, was andere Menschen über uns sagen, ob sie uns cool finden oder nicht, ob sie uns schön finden oder weniger schön. Und Paulus sagt, mir ist es wichtig, wie Gott mich sieht. So schreibt er den Galatern, will ich jetzt wieder Menschen beschwatzen oder gar Gott selbst? Oder rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und diene ihm. Wie kann ich da noch den Beifall der Menschen suchen? Er hat auf Gott gesehen. Gott war für ihn so real, dass ihm der Beifall der Menschen nebensächlich war. War ihm nicht so wichtig. Was nützt mir der Beifall, wenn Gott das nicht gefällt, was ich tue? Oder als er von Philippi nach Thessaloniki kam, da benötigte er neue Motivation für seinen Dienst. Er schreibt Folgendes darüber. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkt uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessaloniki auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. In Gott haben sie wieder Mut bekommen. Auf Gott gesehen und Gott hat sie wieder ermutigt. Die Hauptquelle für ein mutiges Christsein ist Gott selbst. Wenn wir auf ihn schauen, dann können wir Unglaubliches anpacken und Unvorstellbares erdulden. Paulus sagt, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Nicht von uns. Das Zweite, ich werde stark, indem ich für mich beten lasse. Natürlich ist auch das Gebet eine Art, wie man auf Gott schauen kann. Aber im Gebet kommt noch stärker zum Ausdruck, dass ich damit zeige, dass ich schwach bin und dass ich in der Gefahr stehe, dass ich mutlos werde und es nicht schaffe, dass ich versagen könnte. Ich mache dadurch deutlich, ohne die Hilfe Gottes würde ich versagen, könnte ich versagen. Und selbst Paulus, der große Kämpfer, ihm war es nicht peinlich, die Christen darum zu bitten, für ihn zu beten. Das finde ich immer etwas Faszinierendes. Paulus, das große Vorbild, der große Kämpfer, da denkt man, der geht einfach mir nichts, dir nichts, durchs Feuer hindurch. Aber ihm war es nicht peinlich, der Gemeinde zu sagen, dass er das Gebet braucht, damit er seinen Auftrag wirklich erfüllen kann. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfülle und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Betet dafür, dass ich mutig bin und nicht feige werde. Da sagt er doch nichts anderes als, ich könnte feige werden. Ich, der Paulus. Es war ihm nicht peinlich, der Gemeinde das zu sagen. Ich bin ein normaler Mensch wie ihr. Ich könnte feige werden, aber ich will nicht. Betet dafür, dass ich nicht feige werde, sondern dass ich mutig das Evangelium verkündige, denn das ist mein Auftrag. So kann es auch sein am Arbeitsplatz, bei Freunden, bei Nachbarn, dass wir füreinander beten, dass wir mutig sind, das Evangelium zu sagen, wenn wir die Gelegenheit haben. Und dass wir nicht wie Helden voreinander stehen, wie wir alles aus eigener Kraft, und da ist ein Glaubensheld, der macht das an jeder Ecke, und da ist ein armer Kerl, der schafft das nie, sondern dass wir mutig sind. Und mutig auch dafür beten, dass wir den Mut haben. Und so können wir auch Wunder erleben. Auch die bedrohte und verängstigte Gemeinde in Jerusalem bat Gott nicht zuerst darum, dass er sie vor Angriffen verschont. Wir neigen ja immer dazu, wenn wir angegriffen werden, sofort dafür zu beten, dass uns Gott bewahrt. Die ersten Christen hatten eine ganz andere Perspektive. Ihnen ging es gar nicht um die persönliche Bewahrung, sondern sie beten, dass trotz den Angriffen, das war ihr erstes, wichtigstes Anliegen, sie sich nicht einschüchtern lassen und trotzdem das Evangelium mutig verkündigen. Sie beten: Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Das war ihr Anliegen. Und wenn wir angegriffen werden als Gemeinde, ist es nicht die erste Frage, warum werden wir jetzt angegriffen? Hat der etwas Falsches gesagt oder jenes? Kann ja mal sein. Aber wir werden angegriffen, weil das Evangelium angegriffen wird. Und dann sollen wir beten: Herr, und schenk uns die Gnade, dass wir den Mut haben, weiterhin diesen Auftrag zu erfüllen, den wir zu erfüllen haben. Mögen sie schreien über uns, wie sie wollen. Das Dritte: Wir werden stark und mutig, indem wir ermutigt werden und uns ermutigen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe das gerade in der Verkündigung, wenn mich Christen ermutigen, wenn ich gerade an einem fremden Ort predige und ich sitze noch mit Christen zusammen, die auch an dieser Veranstaltung sind, und wir beten, und sie beten dafür, dass ich mutig und entschlossen das sage, was zu sagen ist, das Evangelium verkündige, das ermutigt mich enorm. Ich stehe ganz anders hier vorne, als wenn ich sehe, ja, hoffentlich verärgert er nicht den, und hoffentlich nicht den, und hoffentlich sagt er es richtig, und so ein Misstrauen mir begegnet. Also wenn die Leute möchten, dass ich das Evangelium in aller Klarheit sage, das ist für mich eine große Ermutigung und Stärkung. Nach der König David forderte Salomo heraus, mutig zu sein. Geh mutig und entschlossen an diese Aufgabe heran. Lass dich nicht beirren und hab keine Angst, denn der Herr, mein Gott, wird dir beistehen. Auch Paulus ermutigt Timotheus: Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Auch da eine Ermutigung, dieser Ansporn zu mutigem Handeln ist von großer Bedeutung. Die Bibel spricht viel davon, dass wir uns ermutigen sollen. Wir sollen uns gegenseitig zum Guten anspornen. Wir sollen uns ermutigen, mutig und entschlossen den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und zum Guten anspornen heißt eben nicht nörgeln. Nörgelei macht jeden Mann zu einem frustrierten Wesen. Nörgelei zerstört die Lebenskraft und den Tatendrang eines jeden Mannes. Das ist so. Ich weiß nicht, ob sich Frauen in das hineindenken können. Aber ich glaube, die Männer wissen, was das meint. Sie zerstören die Lebenskraft des Mannes. Einem Mann muss man sagen: Du schaffst es. Ich traue dir das zu. Mach nur weiter, sei mutig und stark. Ich vertraue dir. Nehmen wir das Beispiel Autofahren. Fahren wir in einer kurvigen Strecke. Die Frau nebendran: Pass auf, nicht so schnell in die Kurve. Der Mann gibt Gas, weil er zeigt dir jetzt, du und ich zeig dir, ich schaff's auch, wenn ich Gas gebe, du musst ja nicht meinen, ich schaffe das nicht, oder? Also, das löst im Mann eine wie, das muss ich mir nicht bieten lassen, ich weiß, wie man Auto fährt. Die Frau aber sagt, du, diese Kurve, die schaffst du locker, ich weiß das. Dann müsst ihr mal sehen, wie der Mann die Kurve fährt. Wenn man den Mann im positiven Sinn aus der Reserve holen will, dann muss man ihn ermutigen und man muss ihm etwas zutrauen. Nörgelei macht den Mann kaputt. Das möchte ich euch Frauen wirklich ans Herz legen. Wenn ihr Männer an eurer Seite wollt, die Männer sind, dann müsst ihr sie positiv herausfordern und ihr werdet nie Männer an eurer Seite haben, was manchmal der Irrtum der Frauen ist. Ich sage jetzt nicht von jeder. Aber der Irrtum von vielen Frauen ist, sie meinen, wenn sie nörgeln, können sie den Mann verändern, dass er dann zum Mann wird, wie sie sich ihn vorstellen. Das ist genau das Verkehrte. Das ist wie wenn man Benzin ins Feuer gießt. Das hat keinen Erfolg. Männer werden zu Männern, wenn man ihnen etwas zutraut. Und wenn man sie ermutigt. Und wenn man an ihre Manneskraft appelliert. Männer haben einen Ehrgeiz, der wach wird. Dann wollen sie es gut machen, wenn man es ihnen zutraut. Und sonst zerbrechen sie innerlich. Und ich sage noch mal etwas den Frauen. Frauen, die ihre Männer verändern wollen, die schaffen das manchmal sogar. Aber wisst ihr, was dann los ist? Dann haben sie einen langweiligen Mann. Und den wollten sie ja auch nicht. Dann müssen sie wieder zurücknörgeln. Man muss den Mann Mann sein lassen, Mann werden lassen. Und ich glaube, die Frau, gerade auch in einer Ehebeziehung, die Frau hat wesentlich auch einen Schlüssel in der Hand, dass ein Mann zum Mann werden kann und Mann sein darf. Da bin ich auch meiner Frau sehr dankbar, dass ich das darf. Und als Viertes noch ein letzter Punkt, ich werde stark, indem mich Gott ermutigt. Es gibt Menschen, die ganz besondere Ermutigung erleben. Diese Leute sind oft in schwierigen Situationen, Gott offenbart sich ihnen und ermutigt sie ganz persönlich in besonderer Weise, wie zum Beispiel Paulus in Korinth, als er eine Erscheinung hatte und Gott sagte, bleib jetzt hier in Korinth, da ist ein großes Volk und ich will, dass du hier noch den Auftrag erfüllst. Oder Gott kann uns auch durch Menschen ermutigen, so schreibt Paulus, Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt hat, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Gott kann uns auch manchmal durch Menschen ermutigen und Auftrieb geben. Wann ist ein Mann ein Mann? Bestimmt ist ein Mann und ganz besonders dann ein Mann, wenn er mutig und selbstlos kämpft. Für uns Christen heißt das, wenn wir mutig für das Evangelium einstehen. Das beste Vorbild im Kampf und wie man richtig und mutig kämpft, ist wer? Wer ist das beste Vorbild? Wie? Ja klar, wer sonst? Logisch. Jesus ist natürlich das beste Vorbild. Das beste Vorbild für den Kampf ist Jesus selbst. Er stellte sich mutig allen Widerwärtigkeiten bis hin zum Kreuz. Und im Garten Gethsemane sagt er zu seinem Vater, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Er wollte das nicht unbedingt. Aber sein Wille soll geschehen und dann ist er mutig aufgestanden und ist diesen Weg zum Kreuz gegangen und der war bei weitem nicht einfach. Das kann ich euch sagen, das wisst ihr ja alle. Und so hat Jesus den Kampf vom Kreuz mutig auf sich genommen, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Hätte er das nicht getan, so wären wir hoffnungslos verloren. Heute kannst du deshalb deine Sünden bekennen und Jesus dein Leben anvertrauen und du wirst für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Genau, weil Jesus mutig gehandelt hat. Weil er nicht nach seinem Wunsch gehandelt hat, sondern nach dem Wunsch seines Vaters. Und er war mutig diesen Weg gegangen. Jesus tat das für dich, weil er wusste, dass sich dieser Kampf lohnt. Es ist natürlich auch immer noch wichtig, dass sich ein Kampf lohnt. Männer sollten ja nicht nur kämpfen um des Kampfens willen. Das tun sie nur, wenn sie keine Perspektive mehr haben. Im Hebräerbrief wird Jesus sogar uns als Vorbild für Mutmachung vor Augen geführt. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, frustriert, lahm, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Also Jesus, auf Jesus sehen, macht uns wieder mutig, wenn wir frustriert sind. Und selbstverständlich gibt es mutigere und weniger mutige Menschen. Es gibt mehr Draufgänger, das sind dann manchmal nicht nur Mutige, sondern es sind einfach Draufgänger. Es gibt ganz verschiedene Facetten. Es gibt Männer, die vorangehen, und es braucht auch Männer, die mutig mitgehen. Es können nicht alle vorangehen. Es braucht auch solche, die mitgehen, so wie der Waffenträger des Jonathan. Wenn wir im Glauben mutig und stark sind, dann ist das aber kein Grund, dass wir uns darauf etwas einbilden. Vielmehr haben wir dadurch eine Verantwortung, wie Paulus nach Rom schreibt, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Also starke und mutige Menschen dürfen nicht einfach über Leichen gehen, sondern sie sind angehalten, auch sich um das Schwächere zu kümmern. Nehmen wir sie uns zu Herzen, dass wir nicht aneinander rumnörgeln. Vielmehr sollen wir uns herausfordern, mutig im Glauben vorwärts zu gehen. Und mit dem Aufruf des Paulus an die Korinther möchte ich hier abschließen. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Seid mutig und seid stark. Und dann fügt er noch hinzu, nicht unbedeutend, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Seid mutig und seid stark, aber lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind, Männer und Frauen. Und du siehst auch die ganze Verunsicherung, in der wir leben, in unserer Gesellschaft, im Rollenverständnis. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns so entwickeln, als Männer und als Frauen, wie du dir es gedacht hast. Und ich danke dir auch für das Vorbild von Jonathan, einem mutigen Mann, der auf dich geschaut hat, der nicht links und rechts auf Spott und Hohn oder hat nicht auf die Philister gesehen, die in der Übermacht waren oder auf diese 600 Mann, diese erbärmliche Armee von Saul. Er hat auf dich gesehen. Und Herr, hilf uns, dass wir in unserem Leben das lernen, auf dich zu sehen, uns nicht ständig durch Dinge einschüchtern und abhalten lassen. Dass wir es lernen, Glaubensschritte zu tun und nicht nur für möglich zu halten. Nicht nur zu wissen, dass du es tun könntest, sondern das Risiko einzugehen, dass, wenn du es nicht tust, es dann vielleicht schief geht. Und wenn du es tust, dass Großartiges geschieht. Aber wir sehen in der ganzen Schrift, dass du Menschen segnest, die im Vertrauen auf dich mutige Schritte tun und hilf uns auch als Gemeinde, dass wir das auch so leben können. Amen.